Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist ausnahmsweise einmal Mittwoch, und zwar Mittwoch, der 17. September 2025. Mit einem Tag Verzögerung, Verspätung hört ihr die neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Diese Verzögerung hat ihre Gründe, denn meine beiden Kollegen, die mir hier gegenüber sitzen, die waren wie ich unterwegs in Nizza. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher, und mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur
Nils Fliesert, guten Tag.
Und unser junger Kollege, der viele hervorragende Interviews in Nizza geführt hat. Hallo Jan.
Ja, hallo, ja, vielen Dank und ich freue mich.
Ja, wir sind zurück aus Nizza und haben mit Hochdruck noch eine Printausgabe in die Druckerei gebracht. Die erscheint erst nächste Woche Mittwoch. Aber die symbolisiert gerade so den Zeitgeist, denn sie macht den Übergang zwischen oder von Nizza nach Hawaii.
So ist es. Das ist ja, die großen Wochen der WMs haben angefangen, und dann ist das genauso, wie du sagst. Wir blicken natürlich zurück auf diese grandiose WM und wir blicken voraus auf die nächste großartige WM, und das alles, geballte Ladung in Print.
So
Schweiß wische ich mir von der Stirn, alles abgegeben, alles zur Druckerei. Ha, ist das immer aufregend. Aber wir müssen natürlich trotzdem das Rennen nochmal besprechen hier, ist ja klar.
Absolut. Jan, du bist ein paar Jahre schon bei uns, aber es war deine erste Ironman-WM. Was ist dein Fazit? Muss man einmal zur Ironman-WM hin?
Ich würde sagen, man hätte zu der Ironman-WM am Sonntag gemusst, weil das war einfach ein geiles Rennen. Das, ich glaube, das Beste, also seitdem ich den Triathlon verfolge, auf jeden Fall das beste WM-Rennen, was irgendwie so stattgefunden hat. Und auch stimmungstechnisch in Nizza, das war echt atemberaubend da an der Strecke, an der Laufstrecke war richtig viel los. Und allein diese Prestige der Ironman-WM, ich glaube, das sollte man sich schon mal vor Ort anschauen.
Vor Ort wird zukünftig dann etwas teurer, denn Nizza ist Geschichte. Wir haben ja noch weitere Weltmeisterschaften in Nizza, dann über die Ironman 73-Distanz 2026 und 28. 27 ist noch vakant. Wir haben viele Fragen bekommen, weil in Nizza verkündet wurde, 29 findet das Spektakel im Oman statt, einem neuen Partner der Ironman-Serie. Aber wir bleiben erstmal im Jahr 25, wir bleiben in Nizza. Wir sind am Montag vor dem Rennen angereist. Ja, so eine Rennwoche, die haben wir oft genug erlebt. Nils, was war in Nizza speziell dieses Jahr?
Es war speziell, dass, wo fängt man an? Ich finde, man hat schon mal gemerkt irgendwie, dass alle so da gesagt haben, okay, wir haben das alles angenommen, dieses Paket in Nizza. So, es war, als wir die Männer-WM da das erste Mal war, da war das alles neu und es gab große Fragezeichen vor allem. Und diesmal hat man gemerkt, alle haben sich mit dem Kurs auseinandergesetzt, alle wissen, auf was auf sie zukommt, alle wissen auch, dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt auf Nizza oder in Nizza oder auf Hawaii ist. So, ne? Man muss die Besten schlagen und man muss damit klarkommen, und es wird gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich sein. Das habe ich so ein bisschen rausgehört. Und das war vielleicht diese eine spezielle Ausgabe, die wir noch hatten.
Ja. Vor einer WM steht natürlich der obligatorische Streckencheck. Ich habe den selbst auch gemacht am Dienstag auf dem Rad. Gut 110 der 180 Kilometer mit meinem Sohn, der ja gestartet ist. Hab viele Athleten da oben getroffen in den Bergen. Es war ja schon was los, denn mit diesem Kurs muss man sich im Vorfeld beschäftigt haben. Und Jan, wir beiden und Kollegin Silke sind dann am Mittwochmorgen auf einen weiteren Streckencheck gegangen und sind eins der beiden Rechtecke der Schwimmstrecke abgeschwommen.
Für mich war das auch so ein bisschen eine Premiere, weil ich tatsächlich vorher noch nie so wirklich im Meer geschwommen bin, immer nur in Seen. Fand ich aber ganz nett, auch wenn es ein bisschen salzig war. Aber ich muss sagen, sehr schönes Wasser, um darin zu schwimmen. Es ist ultra blau und sehr klar. Ein paar Fische habe ich noch gesehen. Ich glaube, ihr habt keine gesehen. Ich war ein bisschen langsamer. Ich habe mir ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und war auf jeden Fall sehr cool auch mal. Also ein paar Profis waren ja auch am Start. Willi Hirsch haben wir zum Beispiel gesehen, Matthias Petersen. So ein bisschen ein kleiner Vorgeschmack auf Sonntag, ja, war das schon mal.
Davon hat Nils auf jeden Fall mehr mitbekommen, denn als die ins an Land gekommen sind, waren wir noch weit irgendwo draußen an einer der vielen Bojen. Nils, das übliche Säbelrasseln wie auf Hawaii war es noch nicht ganz. So die Top-Profis fehlten, aber einige haben da schon mal ein Zeichen gesetzt.
Ja, so ein kleines, wobei das Zeichen, das war jetzt auch ein bekanntes, sagen wir mal so. Irgendwie von Willi Hirsch wusste man ja, dass er gut schwimmen kann und so. Du hast da sagst, das Säbelrasseln ist es nicht. Auf Hawaii ist dann schon doch der Unterschied. Das Wala Swim nutzen dann doch fast alle, um sich nochmal die Strecke zu geben, auch nochmal mit den Strömungen sich vertraut zu machen, wie ist das in den Tagen und so weiter. Und es ist dann ja auch über 3,8 Kilometer, was natürlich auch nochmal eine andere Würze hat, als letztendlich dann eben die Hälfte. Also das stresst die ja alle nicht besonders. Und auf Hawaii haben wir dann schon auch gesehen, schon des Öfteren, dass ja, man dann schon auch zeigen will zum Teil auch, was man kann oder eben auch nicht. Also da kann man so ein bisschen irgendwie dann schon auch was von ableiten. Das war diesmal nicht der Fall. Also das ist dann tatsächlich dieses Trainingsswimmen gewesen. Aber trotzdem immer schön und für mich dann auch immer, es ist dann halt auch eben wie der Auftakt, dieser offizielle Auftakt von Ironman. Jetzt geht's los, jetzt ist WM und das fand ich halt auch noch irgendwie ganz interessant. Man trifft dann, obwohl Nizza eben nicht dieses Dorf ist wie Kailua Kona, man sieht dann doch immer wieder dieselben Leute dann über die anstehenden Tage.
Ja, das betrifft für mich vor allen Dingen in Nizza die Laufstrecke, denn der ganze Marathon der Ironman-Weltmeisterschaft spielt sich ja auf einem Abschnitt von 5 Kilometern ab, der viermal auf und ab gelaufen wird. Und es ist natürlich klar, dass man dort trainiert, wo es am Ende auch auf den Wettkampf ankommt, mit einem kleinen Versatz. Also das Training findet auf der Promenade statt, auf der Fußgängerseite, das Rennen selber dann auf der Straße. Aber egal zu welcher Tages- und Nachtzeit man da rausgegangen ist, sei es selber sportlich oder eben auch einfach nur zum Gucken, man hat immer Profis gesehen.
Ja, das Verrückte war ja auch, als wir am Donnerstag, war es glaube ich, das Interview, das Video aufgenommen haben zu unserer Prognose, beziehungsweise was die Norweger angeht, was wir von denen erwarten. Und wir gerade bei Gustav Iden standen und vor seinem Bild, wo er ja auf der Ziellinie gezeigt wurde, als er Ironman-Weltmeister geworden ist, 22, dass er dann auch an uns vorbeigelaufen kam. Das war ein persönliches Highlight, das fand ich ganz lustig.
Das war großartig, das war perfektes Timing, völlig ungeplant. Solche Momente gibt's.
Ja, und was auch wirklich witzig ist, ist dann tatsächlich, dass man schon, du sagst es, man muss sich eigentlich nur umdrehen und einmal kurz warten, dann wird schon irgendein Profi vorbeikommen und man kann ganz, ganz viele schon von Weitem auch an ihrem Laufstil erkennen. Also Magnus Ditlev kann ich mich erinnern, da hat es nur einen Bruchteil gedauert, obwohl der noch so weit weg war, da haben wir gesagt, ja, okay, das ist Ditlev. Und so sieht man die Leute halt dann. Ist ja jetzt rum, aber das war immer, wer Leute sehen will beim Trainieren und so weiter, der war da gut aufgehoben. Aber lass uns reingehen ins Rennen. Ich muss noch ein paar Sachen mit euch besprechen.
Ja, also das Setting war da. Ich muss gestehen, ich bin da hingereist und habe gesagt, ja, okay, jetzt machen wir noch einmal Nizza. Am Ende war dann nach dieser ganzen Zeit und auch nach dem großartigen Rennen schon etwas Wehmut dabei. Nizza wird im Kopf bleiben, so oder so. Einerseits als Location, andererseits aber auch wegen dieses großartigen Rennens. Das ist am Sonntag früh um 7.05 Uhr gestartet. Ich war schon vor dem Start mittendrin unter den Athleten. Das war spannend, das war interessant. Ich habe noch verschiedene Dienstleistungen erfüllt. Da wurden mir Bademäntel angereicht und wenige Meter später wieder abgenommen. Da wurden mir Teilnehmerbändchen zugesteckt mit dem Raunen. Gib es mir mal im Ziel wieder. Man kennt sich und das ist eben Triathlon. Die Top Ten wurden telegen präsentiert durch ein Portal, durch das sie durchlaufen mussten. Die Plätze 11 bis in die 50 Reihen dann eben in der anonymen Masse. Und in dieser anonymen Masse befand sich einer, über den wir noch reden müssen, Kasper Stornes. Seine beiden Teamkollegen Gustav Iden und Christian Blumenfeld, die haben schon ihren Auftritt gehabt. Kasper Stornes hat damit noch ein bisschen gewartet. 7.05 Uhr dann der Startschuss.
Ja, du hast das Stichwort gesagt, Bademantel. Müssen wir kurz über den Bademantel noch reden und den Auftritt von Patrick Lange? Ich finde schon. Es war untypisch. Du hast es ja oben mitbekommen, wie er ihn angezogen hat. Ich habe ja quasi das gesehen vom Wasser. Ich sah ihn auf einmal aus dem Dings rauskommen und ich sah hier den Leoparden-Look. Und mein erster Gedanke war mutig. Also ganz ehrlich, habe ich gedacht, so, so aufzutreten, habe ich, mein Gedanke war, passt irgendwie nicht zu Patrick, habe ich gedacht, so irgendwie, weil er normalerweise eigentlich ja immer das, dieses Säbelrasseln und so versucht zu vermeiden. Und vielleicht war es auch gar nicht so gemeint in dem Moment, sondern einfach nur, mir ist kalt, ich brauche einen Mantel. Aber ich kann ja nur sagen, wie es so außenrum angekommen ist. Da habe ich gedacht so, okay, das ist eine neue Qualität, das ist halt hier und ich stelle mich mitten in die Mitte. Ich habe den Swag angezogen, habe mich so an die Footballspieler erinnert, wie wenn sie ins Stadion gehen, da werden ja auch, das ist ja fast wie Kostümball. Und so ein bisschen kam das hier auch so rüber.
Also ich hatte zwei völlig falsche Vermutungen. Die erste Vermutung war, den hat er sich gerade für 10 Euro noch am Samstag in einem der Strandshops gekauft. Dann habe ich gedacht, nee, das wäre zu billig. Ja. Die zweite Vermutung war, den hat er sich bei Julia, bei seiner Frau ausgeliehen. Aber dass das Ding tatsächlich ein Sponsorenprodukt ist, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich erst hinterher erfahren.
Ich dachte auch erst, er hat sich den bei Julia ausgeliehen, bei seiner Frau, weil ich habe beide vor dem Start nochmal gesehen und da hatte sie den Mantel tatsächlich noch an. Deswegen dachte ich auch, eigentlich, er hätte sich den nur ausgeliehen, weil es nach dem Einschwimmen, wo sie dann nochmal raus mussten, um sich für die Startaufstellung aufzustellen, dass es ihm einfach kalt war und er sich dann den Mantel ausgeliehen hat und es zufällig der mit dem lila Innenfutter und dem Leopardenmuster war.
Ja.
Ja, aber muss man sich, also wir brauchen ja auch nicht zu lange darüber, aber mich hat das beschäftigt. Ich habe mir gedacht so, wir machen ja jetzt hier Real Talk, ne? Wir wollen ja richtig darüber sprechen, was los ist. Ich habe gedacht, wenn er das mal nicht bereut, weil ich mir vorstellen kann, dass jemand, der quasi so die Aufmerksamkeit auf sich zieht am Start, dass es durchaus ja Mitstreitende gibt, die sagen irgendwie so, naja, den werden wir mal rannehmen gleich auf den ersten Metern. Weiß ich nicht, ob so passiert ist, aber die Gefahr hätte bestanden. Und ja, kann man machen. Also kann man durchaus sagen, ja, mache ich, ziehe ich mir bewusst ein. Ich will hier zeigen, ich bin der Weltmeister. Das hat er auf jeden Fall gemacht. Also er hat auf jeden Fall sich in den Mittelpunkt der ganzen Startaufstellung gestellt mit dem Ding.
Ja, ich habe nach dem Zieleinlauf mit Jan Frodeno ein kurzes Interview geführt, das auf triebwerk.de zu finden ist. Und der hat auch seine Meinung dazu. Der hat gesagt, das war ein Versuch, aber das war zu plump, zu durchsichtig. Das ist nach hinten losgegangen.
Möglicherweise.
Möglicherweise.
Ich glaube, für den Ausgang des Rennens hat's keine Rolle gespielt, sagen wir mal so. Aber wir reden drüber, also von daher, der Sponsor freut sich, Patrick Lange freut sich vielleicht auch. Ja, so ist es.
Ja, aber das war ja das Geschehen auf dem Strand, der kein wirklicher Strand ist, sondern ein Kiesel, nennt man es dann noch Strand, wenn kein Sand da ist. Sand gab es nur da.
Unfassbar wehtut auch, wenn man darüber geht. Also das möchte ich nochmal sagen. Ich weiß nicht, wie die Profis das machen, ob die einfach die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, jetzt muss ich halt da drüber und fertig. Aber wenn man so selber da reingeht oder rausgehen, ist noch schwieriger, wenn man so einen kleinen Hügel da noch hoch muss. Aber es tut unfassbar weh.
Ja, also beim Start hat das nur vor dem Start eine Rolle gespielt, vor dem Rennen. Da mussten die Athleten nämlich da vorsichtig drüber rein, um dann zu einer durch zwei Bojen markierten Wasserstartlinie zu schwimmen. Aber beim Schwimmausstieg musste man über diese Steine. Der Start, gut 50 Athleten an einer langen Kette, die sich nur unwesentlich vor dem Startschuss noch ein paar Meter nach vorne bewegt hat. Dann gab es den lauten Knall nicht, ein Horn gibt es auf dem Strand und dann ging das Rennen los. Zwei große Rechtecke, für Zuschauer relativ schwierig einsehbar, es sei denn, man hat das Live-Video an. Man konnte dann nach der Hälfte der Strecke einen ersten optischen Eindruck auch bekommen, da hatte sich das Feld schon ein bisschen auseinandergezogen.
Genau, und da war der Aufreger oder des Schwimmens ist da ja schon passiert. Es kam ganz anders, als wir gedacht haben, zumindest in einer Person. Wir haben ja viele Favoriten beim Schwimmen benannt. Irgendwie so eine davon war immer Sam Laidlaw, von dem wir ausgegangen sind. Er ist auf jeden Fall dabei. Der hat gestruggelt.
Der hat gestruggelt. Bevor wir es jetzt spannend machen, würde ich sagen, machen wir mal einen ersten Block Werbung.
Diese Episode wird präsentiert von Swisside. Der Laufradhersteller Swisside hat nämlich eine neue Generation der legendären Hardron-Serie präsentiert. Das Hardron 3. Die neuen Laufräder sind ein bisschen tiefer, ein bisschen breiter, aber leichter als der Vorgänger und zudem ausgerüstet mit den brandneuen Swisside-spezifischen Aeronarben. Das Hardron 3 wurde insgesamt für mehr Geschwindigkeit und Effizienz in drei Schlüsselbereichen entwickelt und kombiniert die jahrelange aerodynamische Expertise mit dem unermüdlichen Streben nach maximaler Leistung. Also drei Schlüsselbereiche. Erstens, ganz wichtig bei Laufrädern, logischerweise geringer Luftwiderstand. Deswegen machen wir das ganze Jahr. Zweitens, ebenso wichtig, bestes Handling, denn das aerodynamischste Laufrad bringt nichts, wenn man es nicht im Griff hat. Und das Dritte, denn das gehört unbedingt mit dazu, Optimierung des Systems von Rad und Reifen. Das sind die Bereiche gewesen, auf die man sich konzentriert hat. Und herausgekommen sind zwei unterschiedliche Versionen des Hadron 3, nämlich erstens das Hadron 3 Ultimate, Bestandteile DT Swiss 180 Aero Naben, die Swiss-Side-spezifische Keramiklager, also alles aller Pipapo, reduzierte Anzahl, Aerolite 2 Speichen und das Ganze in drei verschiedenen Höhen, 550, 680 und 850. Das Top-Produkt kostet bei Swiss-Side im Online-Shop 2159 Euro. Und wie gesagt, Top-Produkt, dann muss man auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber das Ganze gibt es auch in einer günstigeren Variante, nämlich das Hadron 3 Classic. Also, gleiche Geschwindigkeit zu erschwinglichem Preis, könnte man fast sagen. Denn die Felgenform ist exakt die gleiche wie beim Ultimate, aber es ist ein bisschen kostengünstiger aufgebaut. Das heißt, wir haben die Swiss-Side-spezifische DT Swiss 370 Classic Aeronarbe und wir haben Aerolite 1 Speichen. Wie gesagt, gleiche Felge heißt gleiche Höhen, ne? Drei verschiedene. Und das Ganze kommt zum Preis von 1495 Euro. Und jetzt kommt der Clou auf swisside.com. Wie gesagt, gibt es diese Preise. Und weil wir natürlich ein Podcast sind, gibt es noch einen Discount, nämlich 5%. Und bei den Preisen lohnt sich das schon mal, wenn man den Code einsetzt: Hadron3SWS5. Alles zusammengeschrieben, alles groß und in Ziffern. Und weil man sich das so schlecht merken kann, schreiben wir das Ganze nochmal in die Shownotes.
Und damit sind wir wieder beim Schwimmen. Nils, du hast es angedeutet, es kam anders als erwartet.
Ja, das kriegt man dann natürlich so vom Strand gar nicht mit, aber du hast es gesagt, wir haben natürlich alle den Screen aufgehabt auf dem Telefon und haben alle noch geguckt, was passiert da draußen. Und die Live-Bilder waren ja schon so, dass irgendwie ist es ja immer so, irgendwas passiert immer schon gleich am Anfang, dass irgendjemand wegbricht oder so weiter. Und in diesem Fall war es am Anfang eben Sam Laidlow. Und wir haben jetzt schon vorher über eine mögliche Allianz geredet, ne, zwischen Martin van Riel und Jamie Riddle und Sam Laidlow, die gesagt haben, wir müssen das Rennen schnell machen. Wir müssen richtig, richtig draufdrücken beim Schwimmen. Und Jamie Riddle hat das auch gemacht, immer wieder auch. Er hatte sich dann umgedreht, ist Rücken geschwommen, hat sich umgedreht. Wo ist der Kompagnon? Einer fehlt in der Allianz. Das ist quasi nur zum Teil aufgegangen. Also schnell wurde es schwimmen, aber einer hat gefehlt.
Ja, Sam Laidlow hatte mit Krämpfen in den Hüftbeugern zu kämpfen und konnte ja deswegen nicht so wirklich an seine sonst immer wirklich sehr guten Schwimmleistungen anknüpfen, was für ihn dann auch so ein bisschen der Knackpunkt im Rennen war. Also natürlich, er ist beim Radfahren dann nochmal nach vorne gefahren, aber wie wäre sein Rennen gelaufen, wenn er schon beim Schwimmen irgendwie vorne mit dabei gewesen wäre? Und ich war auch so ein bisschen überrascht, dass es auf dieser ersten Schwimmrunde nicht noch mehr irgendwie also auf der ersten Schwimmrunde kam es irgendwie gar nicht zu Lücken. Da hat sich einfach das Feld nur in die Länge gezogen. Und Kaspar Stornes meinte nach dem Rennen auch so, die schnellen Schwimmer, die da vorne waren, also Jamie Riddle, du hast ihn angesprochen, Jonas Schomburg, der auch dabei war, die haben immer um die Bojen rum so ein, zwei Minuten lang richtig angezogen, um halt diese Lücken da ein bisschen zu forcieren, dass das Feld einfach da ein bisschen so zersprengt, was auf der ersten Runde gar nicht geklappt hat. Dann aber auf der zweiten Runde. Und dann hatten wir so drei Hauptschwimmgruppen. Die erste mit den schnellen Schwimmern, die zweite, wo auch Christian Blumfeld dabei war, und dann die dritte mit 2 Minuten Abstand, wo Patrick Lange dabei war, wo dann auch ein Sam Laidlow dabei war.
Ja, letztendlich kann man so sagen, glaube ich, da ist nichts passiert, was nicht hätte noch reparieren lassen, so, ne? Also es ist quasi so, dass das Schwimmen hat da, du, bis auf vielleicht ja den Einsatz, den Sam Laidlow bringen musste, dann auf dem Rad gar nicht so große Auswirkungen gehabt, oder?
Ja, also natürlich musste er dann irgendwie die Lücke nach vorne einmal schließen. Er hat es natürlich auch geschafft, aber ich weiß nicht, ob er vielleicht dann auch, wenn er vorne mit rausgekommen wäre, ob er sich vielleicht auch mit Martin van Riel dann einfach ganz abgesetzt hätte.
Hätte.
Hätte Fahrradkette, ja.
Wir wissen es nicht mehr. Ich meine, klar, das fährt natürlich dafür, und damit sind wir dann letztendlich auch schon beim Radfahren, hat natürlich dazu geführt, dass er auch da den Einsatz bringen musste, ne? Weil alle haben gesagt, irgendwie so, hey, du, ne? Alle sagen hier, du bist der schnellste Radfahrer im Feld, dann gucken wir doch mal, dass wir auch, dass du auch Arbeit machst. Und das hat er danach auch auf der Pressekonferenz gesagt. Er musste dann halt schon richtig dafür sorgen, sozusagen, dass man wieder nach vorne kommt. Und da hat er natürlich dann auch, so ist es dann, Leute mitgenommen, die er eigentlich gerne nicht vorne gehabt hätte.
Ja. Ja, so Christian Blumenfeld zum Beispiel, der sich dann noch an ihn drangehangen hat. Und das ist natürlich ungünstig, wenn man zusammen mit Christian Blumenfeld vom Rad steigt und weiß, der läuft vielleicht 6 bis 8 Minuten schneller als ich an einem guten Tag.
Ja, ich lausche euch gespannt, weil ich habe von dem allen nichts mitbekommen können. Dieses Rennen hatte nämlich eine Besonderheit, die ist auch neu für uns gewesen. Es gab 3 Pressemotorräder. Wir können stolz sein und froh sein, dass wir 1 davon haben. Die beiden anderen gingen an Outside, beziehungsweise oder dann eben Triathlete USA und Slow Twitch. Aber am Abend vorher kam die Auflage der Behörden. Es gibt eine Sonderregelung vom ersten Gendarmerie-Fahrzeug, was auch bezeichnet war mit Öffnung der Strecke irgendwie, Ouverture de Course oder sowas irgendwie, gab es ein Embargo von 20 Minuten, wo kein Fahrzeug in der Bubble der Profis sich aufhalten sollte, außer der Live-Produktion der Fernsehbilder. Das ist eine Folge des Vorjahres. Wir erinnern uns an diese schrecklichen Bilder mit viel zu viel Autos auf der Strecke. Und da hat man jetzt eben eine radikale Vorgabe gegeben, die enorme Lücken hatte, die dazu führt, dass es sehr, sehr wenige Fotos überhaupt von der Radstrecke gibt. Also ich musste früh losfahren, um mich an einem Punkt zu postieren, um die Athleten dort einmal zu fotografieren und dann mit einem Shortcut an einen anderen Punkt zu fahren. Den ganzen anderen Fotokollegen ging es genauso. Aber ich möchte an dieser Stelle mal einen Appell loswerden. Liebe Triathlon-Fans im Lande, wir freuen uns über euer Interesse am Triathlon, aber begebt euch bitte nicht auf die Strecke. Ich habe auch deutsche Triathlon-Fans in Autos auf der Strecke gesehen, die dann doch irgendwo einen Weg gefunden haben auf die Strecke. Oder Radfahrer, die da irgendwo hochgefahren sind, die sich dann irgendwo mitten auf der Strecke aufgehalten haben. Und es ist eben doch Traffic da, es ist viel Polizei unterwegs, es ist Live-Coverage da. Ja, es gibt auch jedes Jahr den einen Honk, der ohne Startnummer den Solarer Berg im Rennen hochfährt. Das gehört sich einfach nicht. So viel Sportlichkeit sollte sein. Das wollte ich einfach an dieser Stelle mal loswerden. Ich habe dann eben oben in den Bergen gewartet auf das, was da kommt. Und ja, bis dahin habt ihr mehr mitbekommen als ich.
Ja, und das war extrem sehenswert. Also es ist wirklich auch viel passiert auf dem Rad. Man kann sich dann ja auch letztendlich zurücklehnen und gucken, wer nutzt jetzt das wirklich aus und wer kann wieder rankommen und so weiter. Und da haben sich auch schon die ersten Konstellationen gebildet. Also wirklich, wir haben Sam Laidlaw angesprochen, von dem man eigentlich nicht gedacht hätte, also ich zumindest nicht, dass ihm das so gelingt, sich dann da wieder so nach vorne zu fahren. Das war schon ganz schön gut. Und ja, wir haben darüber gesprochen. Jonas Schomburg hat sich fantastisch gezeigt, bis er sich nicht mehr fantastisch gezeigt hat. Also er hat alles rausgetan. Jan, du hast mit ihm gesprochen. Es war einfach nicht mehr möglich für ihn. Ab Kilometer 100 hat er gesagt, war es eigentlich, ja, war es nicht mehr sein Tag.
Jonas Schomburg, genau, du hast gesagt, Nils, der bei Kilometer 100 klassisch hochgegangen ist, die Beine sind explodiert, hat er nach dem Rennen gesagt, und Jamie Riddle, mit dem er zu diesem Zeitpunkt unterwegs war in der Spitze, und Martin van Reel, Jamie Riddle ist quasi parallel zu ihm explodiert, also die sind beide irgendwie hochgegangen und haben den Anschluss an van Reel verloren, und Sam Laidlaw, der ist ja dann, wie du gesagt hast, von hinten gekommen, und der war ja dann lange in dieser Gruppe mit den Norwegern und mit Magnus Dietlef unterwegs, der dann das Rennen leider hinterher aufgeben musste. Und Sam Laidlaw hat dann irgendwann Reiß ausgenommen und versucht, diese Lücke zu schließen. Und Christian Blumenfeld hat reagiert, weil er wusste, er muss jetzt irgendwie mitfahren und da auch eine Lücke kreieren, weil er seine Trainingskollegen natürlich sehr gut kennt und weiß, dass die auch schnell laufen können.
Ganz genau. Und sie haben letztendlich dann ja auch genau, hat er ja auch genau das gemacht und hat eigentlich schon verlockt, mein Plan geht auf, jawohl, ich komme. Wie hat er sich ausgedrückt danach? Er hat gesagt, ja, das wird ein easy Ding, hat er gesagt. Also er hat sich quasi schon als der Sieger gefühlt, weil er gesagt hat, wenn ich jetzt hier meine Teamkollegen abgehängt habe, ja, Laidlow und Van Riel, so viel Selbstbewusstsein hatte er, hat er gesagt, die werde ich im Sack haben auf der Laufstrecke. Und man sieht es auch tatsächlich beim Durchgucken der Bilder, und ich habe sie dann auch wieder reinfahren sehen in die Stadt. Irgendwann drehte sich Christian Blumfeld dann um und sah, verdammt, Lücke wieder zu, alle wieder da. Na, das kann ja was werden.
Ja, ich glaube, jetzt im dritten Jahr Nizza weiß man auch mehr, wie man diesen Kurs nehmen muss. Ich weiß noch, als er angekündigt wurde damals, da haben alle irgendwo gesagt, das Rennen geht ja nur 130 Kilometer lang auf dem Rad. Und ab dann geht es nur noch bergab. Man muss sich nur noch auf die Kurven und Speedbumps konzentrieren. Aber inzwischen weiß man, und das habe ich selber beim Streckencheck auch nochmal erfahren, das Rennen ist da längst nicht vorbei. Es geht zwar bergab, aber nie so steil, dass man nicht noch ordentlich drücken könnte. Und von daher ist das ein sehr fordernder Radkurs, weil er einfach mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde länger dauert als andere Radkurse, aber man eigentlich doch die ganze Zeit irgendwo in irgendeiner Form am Anschlag fährt. Ja. Man hat zwischendurch mal diese lange Steigung von 20 Kilometern mit 1000 Höhenmetern, wo es natürlich sehr langsam aufwärts geht. Ja. Aber das ist alles Zeit, die sich natürlich kumuliert. Und es gibt wenige Stücke, wo man nun gar nicht pedalieren müsste. Und von daher ist dieses Radfahren einfach mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde fordernder als auf anderen Kursen, weil es nicht irgendwo nur reine wirkliche Rollstücke gibt, vor allen Dingen nicht in der Spitze.
Ja, das ist ja auch das, was Patrick Lange nach dem Rennen gesagt hat. Also diese Charakteristik des Radkurses, dass man so früh einfach mal diesen langen Anstieg so eine Stunde lang an oder über der Schwelle fahren muss. Das ist natürlich eine ganz andere Renndynamik, als wir zum Beispiel auf Hawaii haben, wo man eigentlich schon so eher ein Zeitfahren hat. Okay, das ist ein bisschen welliger, aber dieser Kurs und vor allem dann auch die Abfahrt, wo ja die anderen, wo Kasper Stornes und Gustav Iden dann nochmal richtig Zeit gut gemacht haben auch. Das sind einfach Faktoren, die da reinspielen, die man so auf anderen Strecken nicht hat.
Ja, gerade auf Hawaii, da hat man so bei mindestens bis Kauai High bei Kilometer 60 oder bis Hawi bei Kilometer 90 den langen, langen Zug, der legal fährt. Aber natürlich hast du als 25. in einem solchen Zug mit 20 Meter Abständen immer noch ein entspannteres Fahren, als wenn du alleine diese Steigung da in Nizza hochdrücken musst.
Und ich glaube, was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass letztendlich das letzte Stück unten an der Promenade ja auch noch relativ lang ist. Es sind ja noch mehrere Kilometer, wo man einfach im Flachen drücken muss. Und wie gesagt, also wenn ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch vorne gedacht haben, okay, wir haben es im Sack und dass man vielleicht sich nicht mehr ganz so darauf konzentriert hat, mit wirklich Vollspeed auf die Wechselzone zuzurollen. Und dass dann auch hinten nochmal Leute sehen, okay, wir wissen, da vorne sind sie irgendwo. Und wenn, dann jetzt. Also da müssen wir schon jetzt nochmal richtig drauftreten. Und da gibt es ein bisschen so eine Parallele zu Hawaii, das wissen wir auch, da ist dann auch so dieses letzte Stück, da ist es allerdings dann kurvig, so, ne? Aber dieses Bewusstsein dafür, ich muss die letzten Kilometer letztendlich noch mit dem gleichen Zug fahren, das führt dann manchmal eben dazu, dass es dann doch noch irgendwie Zusammenschlüsse gibt.
Ist ja auch ein bisschen verlockend, irgendwie so kurz vor der Wechselzone, okay, jetzt ist es wieder flach, die Abfahrt ist vorbei, ein bisschen die Beine ausschütteln, ein bisschen für den Marathon vorbereiten, nochmal irgendwie durchdehnen oder so, aber dass man halt auf dem Gas bleiben muss, weil von hinten kommen ja noch welche. Ich glaube, das haben die vielleicht auch ein bisschen unterschätzt an der Spitze.
Und Gott sei Dank haben sie es gemacht, denn genau das hat das dazu geführt, dass wir ein wahnsinnig tolles Erlebnis haben durften, das wirklich immer noch nachträglich noch Gänsehaut macht bei mir, wenn ich drüber nachdenke, einfach dieses Bild, so viele Favoriten zusammenzusehen und dass du gesagt hast, so jetzt bekommen wir ein echtes Rennen und man hat keine Ahnung, wer das jetzt gewinnt.
Ja, das war spannend, aber ich glaube, wir konnten in dem Moment schon absehen, der Tag der Deutschen wird das hier gerade nicht so unbedingt.
Ja. Ja, wir hatten in der Spitzengruppe hatten wir natürlich Willi Hirsch vertreten zum Beispiel, der das Schwimmen schnell gemacht hat, der auf dem Rad zurückgefallen ist, ähnlich wie Finn Große-Frese, der ja auch als einer der ersten aus dem Wasser gekommen ist. Ein Paul Schuster hatte, wer hat es nach dem Rennen gesagt, eigentlich ein solides Schwimmen und Radfahren und musste dann, weil er auf dem Rad viel investiert hat, einfach beim Laufen dafür bezahlen. Und bei Patrick Lange haben wir es gesehen, der mit, ja, ich glaube 20 Minuten Abstand waren es hinterher in die zweite Wechselzone gekommen ist, weil er Anfang der Woche ein bisschen krank geworden ist, ein bisschen Halsschmerzen hatte und eigentlich auch bis zum Renntag damit zu kämpfen hatte und einfach nicht die Power hatte, um an dem Tag da vorne mitzuhalten.
Ja, du sagst, es sind tatsächlich, und so hat Patrick Lange es auch gesagt, es sind halt nur wenige Prozent, ne, die es dann wahrscheinlich ausmachen. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass da auch was dran ist. Also er hat vorher, du hast noch mit seinem Trainer gesprochen, Bernd Ressel, der gesagt hat, irgendwie so, naja, wir werden vielleicht nicht auf 100% kommen, aber ich weiß nicht, was er gesagt hat, ich glaube 97 oder 98 kriegen wir hin. Ja,
2-3% haben gefehlt.
2-3% und genau das sind die 2-3%, die Patrick Lange am Ende gesagt hat, die ihm gefehlt haben, um da dranbleiben zu können. Denn einen sehr guten Lauf hat er ja hingelegt. Ne? Und wer weiß auch, zu was für einem Lauf er noch imstande gewesen wäre, wenn er in dieser Gruppe drin gewesen wäre. Weil ich meine, da, ne? das ist natürlich sehr viele Ifs and Whens, aber es ist tatsächlich so, wenn man dann eben in dieser Gruppe ist, da muss man ganz andere Entscheidungen treffen. Und das fand ich so faszinierend, was dann passiert ist. Teilweise abgesprochen, teilweise nicht abgesprochen. Teilweise guckte man sich an und jeder hat so seine eigene Rolle da drin gespielt. Ne? Das ist, und wenn wir die Namen vielleicht durchgehen, Sam Laidlaw, der wusste in dem Moment irgendwie so, ja, ich muss kämpfen, aber ich habe ganz, ganz, ganz viel investiert. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Martin van Riel wusste es im Vorfeld, dass er gesagt hat, ich konnte nur diese eine Karte ausspielen. Ich konnte so schnell wie es geht schwimmen und Radfahren und musste dann hoffen, auf was es geht. Ja, und dann haben wir eben das Podium, die sich besser kannten als alle anderen und wussten, wir sind alle drei richtig, richtig gut drauf. Und diese Mindgames, die dann anfingen, ne, wenn man im Gespräch danach gedacht hat, was jeder über den jeweils anderen gedacht hat, das fand ich extrem faszinierend. Ja.
Und Kasper Stornes hat das einfach clever gemacht, das muss man einfach sagen. Er hat einfach seinen Raceplan, wie er ihn vorher festgelegt hat, konsequent durchgezogen und sich auch nicht durch andere Verschärfungen oder so beeinflussen lassen. Also er ist eigentlich seine 3:30 konstant durchgelaufen. Er ist unfassbar konstant gelaufen, den ersten Halbmarathon in 1:14:25, den zweiten 1:14:58. Also besser kannst du das Ding eigentlich nicht pacen. Und Gustav Iden und Christian Blumenfeld haben es ja am Anfang versucht und ein bisschen das Tempo verschärft, wo ich erst dachte, die laufen quasi das gleiche Tempo weiter und Kasper Stornes fällt einfach zurück. Aber der hat sich einfach nicht dadurch beirren lassen und ist dann hinterher, als die dann wieder langsamer wurden, wieder zu denen aufgelaufen. Und dann den Rest, den kennen wir.
Ja, dann war Gustav Iden eine Zeit lang weg und Kasper Stornes und Christian Blumenfeld waren alleine zusammen und ich fand so eine schöne Unterhaltung, die sie nochmal erzählt haben. Kasper Stornes hat dann irgendwann gesagt, ich habe mich irgendwann zu Christian umgedreht, habe gesagt so, ich kann hier nicht die ganze Arbeit alleine machen und er hat gesagt, in dem Moment, wo er das gesagt hat, ist ihm das schon wieder fast im Hals stecken geblieben, weil er sich daran erinnert hat, wie Christian Blumenfeld ihn über Monate im Training und das haben beide bestätigt, auch Gustav Iden, wenn die Laufsessions gemacht haben, war es immer Christian Blumenfeld, der vorne war. Der immer das ganze Team getragen hat durch das Training. Und ihm jetzt zu sagen, jetzt hier, oh komm, du musst auch mal ein bisschen, das hat ihm dann schon ein bisschen leid getan. Und dann hat Christian Blumenfeld gesagt: So, ja, also wenn wir das Tempo jetzt nicht gehen, dann ist Gustav gleich wieder da.
Vielleicht gehört ja auch zu diesem Tempotraining eine gezielte Einheit auf dem einen oder anderen Laufband. Ich würde mal sagen, Jan, dein Werbeblock.
Unser heutiger Partner ist Wahoo Fitness, vielen von euch ja bestimmt bekannt durch die Bike-GPS-Computer oder den Kicker-Smart-Trainer für das Rad. Jetzt bringt Wahoo das nächste große Ding fürs Indoor-Training und zwar das Kicker-Run, ein smartes Laufband mit dem sogenannten Run-Free-Modus, mit dem ihr ganz einfach das Tempo mit euren natürlichen Schritten ohne Knöpfe oder Bedienung selbst bestimmen könnt. Einfach laufen, so wie draußen. Nur natürlich mit dem Laufband wetterunabhängig und komplett integriert in Plattformen wie Swift Run. Auch Steigungsänderungen in den virtuellen Welten werden automatisch simuliert und selbst Profis wie Lucy Charles Barkley oder die Marathonasse Esther und Henrik Pfeiffer setzen beim Intervalltraining schon lange auf das Kicker Run mit Tempi bis zu 2 Minuten 30 pro Kilometer. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und das Beste ist, wenn ihr jetzt einen Kicker Run bei ausgewählten Fachhändlern oder direkt auf wahoofitness.com bestellt, bekommt ihr mit dem Code Pfeiffer, also wie bei Esther und Henrik Pfeiffer, mit Doppel-F in der Mitte, einen Kicker Headwind kostenlos dazu, also diesen smarten Ventilator, der sich nach Herzfrequenz oder Geschwindigkeit steuern lässt. Geliefert wird das Ganze außerdem mit dem White Glove Service, also das Team bringt euch das Laufband direkt ins Haus, baut alles auf, erklärt alles und nimmt dann die Verpackung wieder mit, komplett gratis. Alle weiteren Informationen zum Kicker Run findet ihr natürlich in den Shownotes.
Zurück vom Laufband auf den Laufsteg der Triathlon-Welt auf die Promenade Songlais.
Ja, also Wie gesagt, ich bin immer noch geflasht davon, wie sich diese, ja, wie sich das Rennen entwickelt hat. Und was muss das für ein Gefühl gewesen sein für die drei, als sie es dann wirklich geschafft haben und zu sehen, okay, wir sind jetzt tatsächlich 1, 2, 3. Das, worüber wir seit Monaten im Training reden, das, was wir uns immer erträumt haben, einer von uns wird's jetzt. Und jetzt müssen wir es untereinander ausmachen. Also es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, das müssen die sich alle drei gedacht haben und gesagt haben, so, ja, jetzt kommt es drauf an, das ist der Moment.
Ja, ist unfassbar, also diesen Clean Sweep haben wir natürlich schon oft gesehen in Form von Amerikanern, natürlich ganz am Anfang der Ironman-WM, Deutschland hat das auch zweimal geschafft, 1997 und 2016, aber das ist jetzt, ich sag mal, ein kleines Land wie Norwegen schafft und dann sind auch noch alle drei Athleten aus einer Trainingsgruppe. Das hat es ja vorher auch noch nicht gegeben. Das waren immer drei Individualsportler. Aber jetzt, dass ein Team das komplette Podium unter sich ausmacht, das ist echt beeindruckend anzusehen.
Fehlt eigentlich nur noch der Frauensieg auf Hawaii.
Ja, Sir Wake, also kein Druck.
Ja, also Druck bestimmt nicht, aber ich meine, also ich mache jetzt sowieso, ich habe vor dem Rennen gesagt, also ich bin mir bei ganz vielen Sachen, bin ich mir ganz, ganz, ganz unsicher, aber eine Sache habe ich für mich immer gehabt, wo ich gesagt habe, so, das ist es, es wird keinen Überraschungssieger geben und damit oute ich mich auch hier, also Kasper Stornes ist für mich der Überraschungssieger aus dieser Gruppe. Ich habe darüber nachgedacht und habe auch kurz überlegt und lang überlegt, dann danach nochmal, ob ich das Podium so tippen soll. Ich habe es immer für möglich gehalten, dass es dieses Norweger Podium gibt, aber diese Reihenfolge habe ich nicht gesehen. Ich hab mir immer gedacht, wenn ein Norweger gewinnt, dann wird es Christian Blummenfelt. Aber so habe ich es nicht kommen sehen.
Ja, ich habe ja auch die Show schon angesprochen, die wir am Donnerstag noch aufgenommen haben, die ihr auch noch auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider findet, dass wir über diese Möglichkeit des norwegischen Podiums gesprochen haben und dass wir es auch für sehr realistisch gehalten haben, dass es das passiert. Aber dass Kasper Stornes am Ende der Mann ist dafür, das hätte ich auch nicht gedacht. Und für Christian Blummenfelt, der dann hinterher auch bei der Pressekonferenz gesagt hat, das war für ihn die drittbeste Möglichkeit, wie das Rennen hätte ausgehen können, da hat er recht. Und Ich muss nur sagen, ich habe die Reihenfolge der Norweger richtig getippt, wenn man den Sieger außen vor lässt.
war das unter der Show, wo ihr übers rein deutsche Podium spekuliert habt oder übers rein norwegische, wo ein Kommentar da unten drunter war, was habt ihr denn geraucht?
Das war bei den Deutschen.
Ja, aber das ist doch das Verrückte ja immer an dieser WM gewesen. Ich meine, natürlich, jetzt, wenn man zurückblickt, sagt man so, wie seid ihr da denn drauf gekommen? Aber Jonas Schomburg war eine ganze Zeit lang in der Situation, wo er hätte sein müssen. Dass Patrick Lange an einem anderen Tag da oben reinkommt, das ist steht ja außer Frage. Ne? Die Fähigkeit hat er definitiv. Er war der Weltmeister. Und dann war eben die Frage nach dem dritten Deutschen. Das erscheint jetzt absurd, aber das ist es ja nicht. Es gibt immer Leute, die in solche Bereiche vorstoßen können. Ich meine, wer hätte damit gedacht, dass wir Nick Thompson da vorne sehen, der am Ende zwar Siebter geworden ist, aber der ganz lange das Rennen auch ja viel Airtime gekriegt hat, auch damit da vorne war. Das ist halt so. Und das hätte auch durchaus ein Finn Große Fräse sein können oder ein Jan Stratmann.
Ja. Es gibt immer diese Jahre. Ich meine, wir sind erfolgsverwöhnt. Ich erinnere mich noch dran, wir hatten ein Jahr, da ging es auch darum, welcher Deutsche gewinnt Hawaii. Und am Ende war es, glaube ich, Uwe Wiedmann oder Frank Wittrisal auf Platz 17 als bester Deutscher. Ja, und dieses Jahr war einfach ein Jahr. Ich meine, wir haben immerhin zwei Athleten unter den Top 10. Und für einen Jonas Schomburg, ich glaube, wenn man ihm das zum Saisonbeginn gesagt hätte, du wirst hier Sechster bei der Weltmeisterschaft, dann hätte er vielleicht gesagt, ja, super, tolles Einstandsjahr. Und Patrick Lange, der kann natürlich mit Top 9 oder mit dem 9. Platz nicht zufrieden sein, nachdem er dreimal Weltmeister war und Titelverteidiger. Es gibt diese Jahre, aber ich finde, dieses Jahr hat seine eigene Geschichte und es ist kein verschossenes Jahr jetzt auch aus deutscher Sicht, weil die Norweger, wir begleiten sie schon lange. Uns wird ja auch manchmal vorgeworfen, ihr macht da zu viel Hype oder so, aber so what? Die haben einfach mal das Ding gerockt und das sehr beeindruckend.
Ja, und tatsächlich überhaupt dieses ganze Rennen, und da kann man natürlich auch immer sagen, ja, das sagt ja jedes Mal, aber das hat den Sport einfach nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Dass einfach auch Top-Favoriten danach, die mit der Schulter zucken müssen und sagen müssen, so, ja, das war ganz schön gut, was die jetzt abgeliefert haben. Und vor allen Dingen auch, dass ihnen das zu dritt gelungen ist, den Tag so für sich zu gestalten, dass man nicht sagen kann, okay, da ist jetzt irgendeine Disziplin ist schiefgegangen. So, ich meine, klar, Christian Blumfeld sagt, war ein extrem blöder Tag, um den schlechtesten Marathon meiner Saison zu haben. Schlecht ist dann halt in Anführungszeichen, ne? Aber ja, das hat er schon besser gemacht in dieser Saison. Aber jetzt war es dann eben nicht so. Und ja, eben, was du zu den Deutschen gesagt hast, stimmt natürlich ganz genauso. Es wird wieder eine Anstrengung bedürfen, um da wieder Anschluss finden zu können. Aber denken wir an Patrick Lange, der über Jahre diesen Anschluss scheinbar verloren hatte und dem es dann gelungen ist, wieder da einen draufzusetzen und zu sagen, diesmal war es ich. Ne? Und ja, so wird es anderen vielleicht auch gehen. Ich meine, für Jonas Schomburg, der ist jetzt hochgegangen. Wenn er nicht hochgeht, dann ist er vorne mit dabei. Es ist ihm ja auch trotzdem gelungen, noch nach einem sehr harten Radfahren dann trotzdem immer noch einen sehr, sehr guten Marathon hinzulegen, der natürlich jetzt ein paar Minuten weg ist von dieser neuen Marke. 2:29:25. Da ist er dann auf einmal, ne? Der Marathon unter 2:30 bei der WM. Das ist schon ganz schön schnell.
Und auch, dass diese Laufzeit vom Sieger kommt. Also wir hatten es ja vorher immer nur von Leuten, die dann irgendwie ab Platz 5 oder so ins Ziel gekommen sind. Oder ich glaube, bei Manu Messias war es dann, ich glaube, er ist Zweiter geworden beim Ironman Brasilien. Matt Hansen hat es in Rot gemacht. Und dass es jetzt aber mal von einem Sieger kommt und dass diese Zeit wirklich nötig war, um ein Rennen zu gewinnen, das ist nochmal dieser nächste Step für mich.
Absolut, absolut, absolut. Ne? Und man muss ja letztendlich sagen, auch aus norwegischer Sicht ist es ein Rennen der Comebacks gewesen. Ja, Gustav Iden war komplett weg vom Fenster irgendwo. Da ist ganz viel schiefgelaufen, zwischendurch aus sportlicher Sicht. Das hatte alles seine Gründe. Christian Blumenfeld wollte Olympiasieger werden in Paris. Da war er auch weit von entfernt. Und Kaspar Stornes, der war einmal 2017 oder 18, wann es war, ganz oben. Und es waren immer die beiden anderen im Rampenlicht. Und jetzt dieses Ergebnis ist eigentlich eine Geschichte norwegischer Comebacks.
Ja, weil man eigentlich schon spekuliert hat, dass es das vielleicht war dieses Jahr mit dem Hype Train. Du hast es angesprochen, dass der 12. Platz in Paris für Christian Blumenfeld, dann diese krassen Niederlagen auf Hawaii, das DNF für Iden, 35. Platz für Christian Blumenfeld. Dann ist deren Trainer Olaf Alexander Bu in den professionellen Radsport gewechselt. Also sie standen dann auch auf einmal ohne Trainer da und mussten das irgendwie alles selber machen und erstmal damit zurechtkommen. Und es stand so die Frage im Raum Anfang des Jahres, war es das jetzt irgendwie mit dem Hype Train? Was kommt da noch? Ist es erstmal nur so ein Übergangsjahr? Und ich glaube dann, allein schon mit dem Saisoneinstieg in Oceanside und Texas, hat man einfach gesehen, okay, vielleicht ist es doch kein Übergangsjahr, sondern vielleicht müssen wir uns irgendwie gehörig in Acht nehmen. Und das hat man jetzt einfach gesehen, dass das wirklich der Fall ist. Und dieser Hype Train, du hast es angesprochen, Gustav Iden, auch nach dieser schweren Zeit über die letzten 2 Jahre, die sind einfach wieder vorne da. Und ich weiß nicht, wer die in Zukunft schlagen soll, wenn die jetzt noch mehr an ihrer Form schrauben können.
Ja, ich würde Triathlon Deutschland jetzt nicht abschreiben. Am 10. Oktober 2026 bin ich mir ziemlich sicher, dass ein topfitter Patrick Lange seinen 4. Hawaii-Titel anstreben wird. Und ich bin sehr gespannt, wer dann auch aufrücken wird. Ich meine, wie gesagt, Jonas Schomburg, erste Saison auf der Langdistanz, auf Anhieb WM Platz 6. Es gibt andere junge Wilde, die wir noch gar nicht auf der Langdistanz gesehen haben. Irgendwann wird diese ganze Generation kommen mit Rico Bogen, mit Mika Not, mit Frederik Funk, der es ja dieses Jahr auch schon gezeigt hat, dass er Langdistanz kann, der auch sicher noch lernen muss. Jetzt hatte Jonas Schomburg einfach mal den besseren Start in die erste Langdistanz-Saison, aber das ist ja jetzt nicht aller Tage Ende. Ja.
Nee, und ich glaube auch, dass das Interessante daran ist ja, dass alle wissen jetzt irgendwie, es wird einer großen Anstrengung bedürfen, da jetzt quasi wieder nach vorne zu kommen und da wieder zu überholen. Aber das ist immer, es ist jetzt die Momentaufnahme, ne? Das ist die Momentaufnahme dieser Saison. Da hat es natürlich richtig so gut funktioniert, wie es nicht besser hätte funktionieren können für die drei. Von vorne bis hinten, der ganze Plan ist aufgegangen. Das bedeutet aber, ja, nicht, dass nicht ein Sam Laidlow noch einen drauflegen kann, dass Magnus Ditlev zurückkommt, über den wir jetzt gar nicht mehr reden, ne? Weil DNF, der war krank vorher, hat es versucht durchzuziehen, wer weiß, zu was der imstande gewesen wäre, wenn er gesund gewesen wäre. Maarten van Reel, das kann man ja gar nicht so hoch einschätzen, wie das ist, was ihm da jetzt gelungen ist. Auch quasi sofort, wir haben es am Anfang gesagt, nach Südafrika, der wird sofort zu den Mitfavoriten gehören. Und er wäre sicherlich einer, ja, der mit seiner alten Laufform da auch eine Rolle hätte spielen können, vorne noch in diesem Konzert. Und wer weiß, ob wir dann das Podium bekommen hätten, so wie es war. Aber Stand jetzt ist auf jeden Fall, keiner ist besser. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Also da bin ich bei dir, Frank. Ich glaube tatsächlich, da werden für die nächste Saison, da werden die Karten wieder neu gemischt. Und ja, wir werden wieder das ganze Jahr darüber reden, was wir dann am Ende des Jahres bekommen. Also ja, es bleibt auf jeden Fall mega spannend. Es ist sehr, sehr, sehr geil.
Bevor wir da noch etwas tiefer in den Ausblick einsteigen, mache ich auch noch mal meinen Werbeblock. Und zwar geht es heute um den Activation-Complex von FeelsLike. Den nutze ich auch. Das ist ganz spannend. Man hat so eine Art Deo-Roller, den man sich 5 Minuten vor dem Training auf die Beine rollt, um damit quasi schon für ein erstes Warm-up zu sorgen. Ja, man rollt das drauf, wartet einen Moment und dann fühlt es sich so an, als hätte man sich schon 15 Minuten eingelaufen. Man ist also sofort ready für die Einheit und muss nicht erst groß reinkommen. Wie immer bei FeelsLike sind hier 100% Wirkstoffe drin, das heißt 0% Füllstoffe. Der große Gamechanger ist eben, bei anderen Hitzecremes wird nicht nur eine Reizung auf der Haut erreicht, sondern das Ganze geht über die 34 Wirkstoffe wirklich unter die Haut und aktiviert das Nervensystem. Das sorgt für eine bessere Durchblutung und eine bessere Muskelansteuerung. Das heißt direkt mehr Leistung im Training und weniger Verletzungsrisiko. Das nutzen inzwischen auch ganz viele Fußballer, ja, die Nationalmannschaft, die Mannschaft vom FC Bayern, Real Madrid, aber auch Profis im Marathon und Triathlon, wie Richard Ringer, wie Henrik und Esther Pfeiffer oder auch Patrick Lange. Wer das Ganze mal ausprobieren möchte, auf feelslike.sport bekommt ihr mit dem Code CL10, also wie Carbon und Laktat, CL10, einen Preisvorteil von 10%. Die Bestellung ist komplett risikofrei, denn FeelsLike bietet eine 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie. Und diese ganzen Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, bevor wir jetzt schon am 10. Oktober 2026 sind, die Saison 25 hat ja noch einiges zu bieten. Erstmal den 11. Oktober 25 mit der großen Ironman-Weltmeisterschaft der Frauen, der letzten reinen Frauen-WM auf Hawaii. Dazu werden wir sicher in den nächsten Wochen noch viel besprechen. Wir haben das Ganze in der nächsten Triathlon-Ausgabe, wie gesagt, als große Printvorschau. Aber auch die Männer, die jetzt in Nizza am Start waren, für die ist die Saison ja noch nicht vorbei. Es gibt ja immer noch eine ganze Menge Geld zu verdienen. Das ist ja das, was diese neuen Strömungen mit verschiedenen Serien so besonders machen. Wir haben noch T100-Rennen und auch noch eine Ironman 73 WM, die vielleicht für den einen oder anderen schon als große Revanche geplant wird.
Ja, möglicherweise. Also ich meine, bei Christian Blumenfeld konnte man das Feuer quasi schon lodern sehen. Ne? Der hat einfach gesagt so, ja Mann, natürlich wäre ich ja gerne Weltmeister geworden. Und der weiß aber auch ganz sicher, dass er eben diese Chance noch hat. Und Kasper Stornes hat es zu dir ja gesagt, Jan. Er hat gesagt, er ist sich ganz, ganz sicher, dass Christian Blumenfeld derjenige ist, der am motiviertesten ist, jetzt 73 Weltmeister zu werden. Das haben wir bei ihm ja schon öfter gesehen, auch dass wenn ihm das dann nicht gelungen ist, in dem einen Rennen, dann hat er im nächsten Rennen wieder zugeschlagen.
Ja, das ist das klassische Christian Blumenfeld-Phänomen. Also wenn der mal eine Niederlage einsteckt, was tatsächlich nicht oft der Fall ist, aber wenn, dann ist der richtig heiß auf das nächste Rennen. Und ja, die 73 WM steht noch an für die Ironman Pro Series, wo die drei Norweger gerade auch die Plätze 1, 2 und 3 belegen. Also sie sind die großen Favoriten und ich bin gespannt, wie das Podium dann da aussehen wird, ob es nochmal einen Norwegian Clean Sweep gibt.
Ja, in diesem Jahr sieht das Ganze ein bisschen anders aus als im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr endet das Ganze ja dann tatsächlich als Ironman Pro Series mit der Ironman Weltmeisterschaft als letztem Rennen. Die Termine sind gerade veröffentlicht worden. Deutschland ist auch wieder dabei mit dem Rennen um den Europameistertitel der Frauen hier in Hamburg und mit dem um den Titel der Männer in Frankfurt. Und im nächsten Jahr also eine andere Saisondynamik mit einem quasi Doppelfinale. Dieses Jahr kann man eben noch mit der 73-WM das eine oder andere tun, was die Athleten auch unter Zugzwang bringt, dort zu starten. Im nächsten Jahr die Konstellation umgekehrt mit der 73-WM dann in Nizza, 4 Wochen vor dem Ironman Hawaii.
Ja, und ich meine letztendlich, Christian Blumfeld hat es auch gesagt, das waren ist natürlich nie die Hauptmotivation, das Geld in der Pro-Series einzusammeln, aber er wird natürlich auch einen Teufel tun, das jetzt nicht mitzunehmen, wenn sich ihm die Chance bietet. Von daher, ja, ist natürlich dieses Rennen nochmal spannend. Und ja, wenn wir jetzt so weit vorausgucken wollen, da wird es dann natürlich nochmal sehr interessant, weil ganz andere Protagonisten eben nochmal dazukommen. Ne? Wirklich die schnellen Mitteldistanz-Spezialisten, kann man sagen, können die eine Rolle spielen. Wie sieht es dann aus, wenn man gegeneinander antritt? Ich meine, Christian Blumfeld hat es auch auf der 73-Distanz in Aix-en-Provence gezeigt, zu was er in der Lage ist. Aber dann wird es halt nochmal spannend, wenn es gegeneinander geht. Und es ist so schade, dass Hayden Wild nicht dazugehört, weil das möchte ich einfach jetzt mal sehen demnächst, dass die einfach gegeneinander mal antreten und dann gucken wir, wer der Schnellste ist. Aber passiert jetzt nicht bei der 73-WM. Müssen wir mit leben, aber es sind natürlich dann nochmal Jal Geens zum Beispiel oder du hast vorhin schon gesagt, Mika Noot, Rico Bogen, das sind natürlich Leute, ja, die momentan noch auf die 73-Distanz schielen und das ist vielleicht ein anderes Rennen, vielleicht auch nicht. Vielleicht zeigt sich das gleiche Bild. Aber das gibt der 73-WM auf jeden Fall auch nochmal einen speziellen Kick, dieses Podium, das dann dahin zurückkehrt, um zu sagen, okay, jetzt sind wir die Langdistanz-Weltmeister, die geschlagen werden müssen.
Ja, also wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Zyklus dieses Jahr, dass vielleicht die Ironman-Weltmeisterschaft ein bisschen leidet, weil, jetzt mal ganz, ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt, die Männer nur in Nizza starten und auf Hawaii nur die Frauen, also nicht falsch verstehen, sondern einfach so insgesamt von der Aufmerksamkeit, die auf den Rennen liegt, aber ich glaube, es ist ganz anders gekommen. Ja, also das sehen wir auch in den Zugriffszahlen, also die Ironman-WM der Männer, egal ob sie in Nizza stattfindet oder eben nicht, oder eben auf Hawaii, die zieht unabhängig von der Location, das war vor ein paar Jahren mal ganz anders prognostiziert und ich glaube auch, dass die Frauen ordentlich für Furore sorgen werden, denn immerhin haben wir eine Titelverteidigerin am Start und um die wird sich alles in den nächsten Wochen drehen.
Ja, da gibt's gar keinen Zweifel. Also das Frauenrennen wird nicht weniger spannend als das der Männer, weil da gibt's auch, du hast die Titelverteidigerin angesprochen, Laura Philipp, aber es gibt auch andere Kandidatinnen, die, wo man nicht sagen, man kann da auch da nicht, finde ich, eine klare Top-Favoritin benennen. Und das wird sehr, 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 sehr gut. Wir haben Lucy Charles-Barkley, die auf einmal wieder da ist, und auch da haben wir nochmal überlegt, jetzt gerade, weil du die Zeitschrift angesprochen hast, da habe ich es auch noch, das ist mir nochmal bewusst geworden, was die eigentlich für eine sensationelle Bilanz hat auf Hawaii. Also, ne, einmal gewonnen, 4-mal Zweite und auch noch Age-Group-Weltmeisterin war sie auch noch, wenn ich mich richtig erinnere. Also, das ist ja wie gemalt. Also, das ist schon ganz schön gut. Und Cat Matthews ist heiß wie Frittenfett. Taylor Nipp hat sich darauf konzentriert. Das wird grandios. Also, ich freue mich mega.
Es wird grandios, aber ich glaube, was ich von vornherein ausschließen kann, ist, dass es da ein Podium in der Land einer Nation geben wird.
Ja, die Amerikanerinnen haben zwar wahnsinnig viele am Start, aber nicht, 16? Nicht in dieser Region. Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei den Britinnen aussieht. Also mit Lucy und mit Kat sind es schon mal zwei, die es schaffen könnten an einem guten Tag. Mal sehen.
Okay, schon gehen die Spekulationen los.
Da gucken wir dann nochmal genau drauf.
Ja, aber dazu würde ich doch mal sagen, warten wir erstmal, bis auch unsere Abonnentinnen und Abonnenten die große Vorschau gelesen haben. Dann können sie mitdiskutieren oder unseren Ausführungen, die sich dann ab demnächst um Hawaii drehen werden, besser folgen. Ich möchte kurz einen kleinen Spoiler loswerden, wo ich das Thema Abonnentinnen und Abonnenten erwähnt habe. Denn es gibt etwas Neues, und zwar mehr Triathlon für alle. Bisher war es ja so, wir hatten das Abonnement der Zeitschrift Triathlon im Angebot und wir hatten das Abonnement von Triathlon Plus im Angebot und ich kann jetzt an dieser Stelle verraten, aus beiden wird eins. Alle bisherigen Printabonnenten bekommen in den nächsten Tagen eine Nachricht und eine Anleitung, auch in der nächsten Zeitschrift, wie sie eben nicht nur Triathlon Plus mit zu ihrem Triathlon-Erlebnis machen können, sondern auch verschiedene Dinge wie das Webinar, was Nils und ich planen zum Thema, wie qualifiziere ich mich denn für diesen Ironman Hawaii, oder 30.000 Seiten Print-Content, den wir über die vielen, vielen letzten Jahre produziert haben, im Vollzugriff. Und alle, die bisher nur Triathlon Plus haben, können demnächst auch die Zeitschrift lesen, digital oder im Print, und das Ganze ja zum Preis wie bisher. Das lohnt sich also, auch wer noch nicht dabei ist, wer jetzt einsteigt, 94,95 € kostet unser Jahresabo, eben mit 12 Ausgaben Triathlon, darunter 2 Special-Ausgaben, und das werden wir euch auch demnächst verraten, um welche Special-Ausgaben es sich in Zukunft drehen wird. Spoilern können wir schon, Ende dieses Jahres erscheint noch ein Triathlon-Special zum Thema das Abenteuer Triathlon. Da hat sicher jeder seine eigenen Geschichten zu erzählen. Wir erzählen ganz viele. Wie gesagt, 12 Ausgaben Triathlon, der Vollzugriff auf Triathlon Plus, 30.000 Seiten im Print und ganz viel mehr, was wir noch planen. Wer jetzt Triathlon Plus abschließt unter tri-mac.de/plus ist ab sofort mit dabei. Der bekommt zwar noch nicht diese Ausgabe, über die wir gerade gesprochen haben, mit dem Rückblick auf Nizza und der Vorschau auf Kona, aber mit der großen Kona-Berichterstattung seid ihr dann dabei. Und das Ganze, wie gesagt, für 94,95 € im Jahr oder 9,95 € im Monat. Flexibel könnt ihr das buchen. Ja, wir freuen uns auf euch.
Absolut. Und du hast gesagt, Triathlon, es ist mehr für alle quasi sozusagen. Also es ist einfach ein richtig gutes Paket. Du hast alles gesagt. Das ist auf jeden Fall ja eine richtig gute Nachricht für alle, die richtig viel Triathlon-Content konsumieren wollen.
Genau, das stellen wir auch nochmal in die Shownotes, den Link tri-mac.de/plus, da findet ihr alles, und wie gesagt, wenn ihr schon Abonnent seid bei uns auf dem einen oder auf dem anderen Weg, dann bekommt ihr Nachricht von uns, wie ihr denn auch die andere Seite oder die anderen Services dazu bekommen könnt, ohne Aufpreis. In diesem Sinne,
ich freue mich auf die nächste WM.
Ja. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, oder? Ja,
absolut. Aber nach dem Spiel ist jetzt erstmal ein bisschen ausschlafen einmal. Das muss man sich einmal gönnen. Einmal, ich finde es auch gut, die ganzen Regenerationsposts und so weiter, sieht man ja jetzt alle, lecken ihre Wunden und sagen, okay, jetzt müssen wir erstmal klarkommen. Der eine oder andere macht sich schon wieder auf den Weg zum T100-Start, da fällt das alles ein bisschen kürzer aus. Aber naja, ja. So ist das nun mal. Kasper Zorn ist nur vielleicht, um dann zu schließen, hat auch gesagt, er hatte eigentlich einen Urlaub geplant, aber er hat gesagt, der fällt dann ja jetzt wohl aus, denn es gibt ein paar Termine, die zu absolvieren sind, wenn man Weltmeister ist.
Ganz genau, ganz genau. Ne? Ihr hört es auch unseren Stimmen an. Wir brauchen jetzt auch ein bisschen Regeneration, und die starten wir in diesem Moment. Von daher, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr alle Infos zum neuen Triathlon-Abo-Modell und alle Infos zu unseren Präsentern, zu Swisside, zu Wahoo und zu Feelslike. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.
Oder au revoir, wie man jetzt sagen müsste.